Weggesuchtet. Der Radio Hamburg Kino- und Serienpodcast mit Insider Christian Aust.
Herzlich willkommen, liebe Freunde von Weggesuchtet. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Und es gibt eine neue Nummer 1 in den deutschen Kinos und auch in den Hamburger Kinos natürlich. Und das war für mich eine echte Überraschung, denn es ist der doppelte Will Smith. Mit Gemini Man hätte ich nie gedacht, dass der nochmal wieder was reißt. Also mit Aladdin war er sehr erfolgreich, aber das war ja jetzt kein Will Smith-Film. Ne? Und er ist ja hier schon so der Leading Man, die Hauptfigur. 235.000 Besucher haben den Film am Wochenende gesehen und ich glaube, das war auch so ein bisschen Sieg der Technik. Ne? Viele Zuschauer haben sich wahrscheinlich von dieser neuen Technik anlocken lassen, mit der Film ja auch beworben wurde. 3D+. Oscar-Preisträger Ang Lee hat mit dieser neuen Technik gedreht und das Zauberwort heißt 60 Bilder pro Sekunde. Das sind ungefähr doppelt so viele wie normalerweise und dadurch bekommt der Film eine neue Tiefe. Ist schon faszinierend und geht dann aber auch schon wieder so ein bisschen in den Bereich Jahrmarktsensation, weil man ja, da eben einen Film sieht, wie man ihn so noch nie gesehen hat, also wie früher die Leute den Zug haben reinfahren sehen auf den ersten bewegten Bildern und davon fasziniert waren, waren die Leute hier vielleicht davon fasziniert, was sie da für neue tolle Bildqualität gesehen haben. Will Smith und Gemini Man können sich jetzt, glaube ich, eine Woche lang genau darüber freuen, dass sie die neue Nummer 1 sind, denn das wird ja bald wieder vorbei sein, denn diese Woche startet der Film, auf den die unterschiedlichsten Leute warten, wie ich feststellen konnte. Joker ist das Gesprächsthema. Alle fragen mich, Mensch, Christian, ist der wirklich so brutal? Ist der wirklich so besonders? Ist der wirklich so toll? In Venedig ja schon ausgezeichnet als bester Film. Und das klären wir heute im Podcast in Weggesuchtet in einem, ja, es ist schon Joker-Spezial. Also wir haben hier Hauptthema Joker und alles, was damit zu tun hat, natürlich mit Joaquin Phoenix in der Hauptrolle, der diese Figur wirklich auf ein völlig neues Level hebt. Er ist so tief in die Rolle eingestiegen, dass man sich immer wieder fragt, wo hört der Joker auf, wo fängt Joaquin Phoenix an oder umgekehrt. Und das war auf den Filmfestspielen in Venedig, wie gesagt, schon den Goldenen Löwen für den besten Film wert. Und die Oscar-Nominierung ist auch schon so gut wie sicher eingebonkt, auf jeden Fall für Joaquin Phoenix, aber auch in vielen anderen Kategorien. Ne? Ist der Film jetzt wirklich so gut? Ist Joaquin Phoenix besser als Heath Ledger, der den Joker ja auch grandios gespielt hat und den Oscar dafür bekommen hat, posthum? Nach seinem viel zu frühen tragischen Tod, soll man das überhaupt vergleichen? Also fest steht, Joaquin Phoenix hat wirklich alles gegeben für diese Rolle, ist wieder bis an die Grenzen gegangen, hat den Joker gelebt, 8 Monate lang. Er hat sich runtergehungert bis auf die Knochen, 20 Kilo sollen es, glaube ich, gewesen sein. Und in Venedig auf der Pressekonferenz hat er erzählt, dass dieses Hungern für ihn, also dieses Abnehmen, eigentlich der Schlüssel zur Rolle war.
Well, yeah, I think the first thing for us was the weight loss. I think that's really what I started with. And as it turns out, that then affects your psychology. You start to go mad when you lose that much weight in that amount of time. So I think I started there. I started with the script, talking with Todd. There's a book that was about, that read about political assassins and would-be assassins that I thought was really interesting and kind of breaks down the different types of personalities that do those sorts of things. But again, as soon as I started to identify, because I did identify Arthur as a particular personality, particular type, but then I also wanted the freedom to create something that wasn't identifiable. I mean, this is a fictional character, and I didn't want a psychiatrist to be able to identify the kind of person that he was. And we would get into some of the medications or talking about what issues he may have, and then we would always feel like, let's step away from that, and we want to have the room to kind of really create what we want.
Ja, kennen wir alle, ne? Wenn wir Hunger haben, das verändert auch den Geisteszustand. Und Joaquin Phoenix sagt, das Hungern wirkt sich auf die Psyche aus, ist ja klar. Und irgendwann arbeitet man dann am Rande des Wahnsinns im wahrsten Sinne des Wortes. Und das sieht man auch auf der Leinwand so sehr, dass man sich manchmal richtig unwohl dabei fühlt. Aber Kino muss eben auch manchmal wehtun. Dann, erzählt Joaquin Phoenix, kam nach dem Hungern das Drehbuch eben dazu. Dann hat er noch ein Buch gelesen über politische Attentäter. Und am Ende wollte er das aber alles wieder beiseite wischen, was er in der Vorbereitung gelesen hatte. Und er wollte die Freiheit haben, einen Joker zu spielen, der in keine Schublade passt, der sich nicht einordnen lässt und der auch zum Beispiel nicht von einem Psychologen analysiert werden kann. Er hatte dann mit Todd Phillips, dem Regisseur, auch darüber gesprochen, welche Medikamente der Joker nimmt. Und wie gesagt, also das sollte dann alles am Ende wieder weg sein, nicht identifizierbar, und die Freiheit sollte da sein. Regisseur Todd Phillips, interessante Wahl, der ja eigentlich mit den Hangover-Filmen bekannt geworden ist, hat aus diesem Film einen Psychotrip gemacht, einen Seelenstriptease, der komplett unter die Haut geht, und das alles im Retro-Look und im Geiste der New Hollywood-Filme wie Taxi Driver zum Beispiel, an den der Film auch immer wieder erinnert. Also wenn Joaquin Phoenix sein Joker-Lachen lacht, dann ist das gleichzeitig faszinierend und extrem beunruhigend. So hört sich das übrigens an. Das Joker-Lachen. Ganz wichtig, und alle, die diese Rolle vor Joaquin Phoenix gespielt haben, versuchen ja immer so mit dieser Lache, mit diesem Signature-Lachen, so ihre ganz persönliche Note auch da reinzubringen. Und Joaquin Phoenix spricht gewöhnlich nicht gerne über seine Arbeit, aber in Venedig hat er das trotzdem getan. Also er will eigentlich gar nicht, dass die Leute wissen, wie er das macht. Und in Venedig war das aber anders, und er hat zum Beispiel erzählt, wie er dieses Lachen entwickelt hat.
But the laugh was actually, before I even read the script, Todd came over and kind of talked me through what it is that he wanted out of this character in this movie. And he showed me some videos, and he described the laughter as something that's almost painful. And so ultimately, I think that it is Joker. It's a part of him that's trying to emerge, right? And I thought that was a really interesting way of looking at this laugh, because I think we all kind of assume what a Joker laugh is, and it felt like it was a new, fresh way of looking at it. And that was really exciting. But honestly, I didn't think that I could do it. And I was kind of practiced alone, but I asked Todd to come over to audition my laugh. Because I felt like I had to be able to do it, like, on the spot and in front of somebody else. And it was really uncomfortable.
Yeah.
Because it took me a long time. Because I didn't want to fake it. I had to, like, find it. And you said, please don't do this.
it was so uncomfortable. I said, you know you have the part, right? You don't have to. But he really found it was a process, I think, for him finding, not to speak for him, but finding that laugh and sort of the modulation of it. And, you know, in the movie, there's really three or four different laughs. There's the kind of affliction laugh. Then there's the laugh where he's trying to be one of the guys or one of the crowd. And then to me, there's the laugh at the end, which is authentic joy. So there's these sort of modulations on it, which we talked a lot about too.
Das Lachen hat Joaquin Phoenix schon geübt, bevor er überhaupt das Drehbuch gelesen hatte, ne? Also first things first, man kann ja mal mit dem Wichtigsten anfangen. Und er hat das mit seinem Regisseur Todd Phillips erst besprochen, und die haben dann so spannende neue Ansätze auch gefunden, wie man das Lachen machen könnte. Und Phoenix dachte, er kriegt das nicht hin, ne? Er schafft das nicht mit diesem Lachen, hat das dann zu Hause geübt und hat irgendwann Todd Phillips zu sich nach Hause gebeten, um ihm dieses Lachen eben vorzulachen, um ihm das vorzuführen, weil er dachte, er muss das auf Kommando können, muss er ja auch nachher bei den Dreharbeiten und vor anderen Leuten. Und Todd Phillips fand das irgendwie unangenehm und total seltsam und meinte dann auch, Joaquin, du musst das nicht machen, ja, also du hast die Rolle ja bereits, sicher. Und am Ende hatte Joaquin Phoenix dann eben so drei oder vier Versionen des Joker-Lachens herausgearbeitet. Und man hört schon, Joaquin Phoenix arbeitet wie ein Besessener, und das kann man sehr gut sehen. Normalerweise sieht man das ja nicht, weil es ja nur bei den Dreharbeiten stattfindet. Aber Joaquin Phoenix war jetzt in der Jimmy Kimmel Show Und da gab es einen, ich habe mir das so aus Interesse natürlich angeguckt, und da gab es einen total seltsamen Moment. Also man muss sich das unbedingt angucken, steht natürlich bei YouTube. Und das Interview ist sowieso schon vorher sehr strange, weil Jimmy Kimmel eben so das macht, was er immer macht. Und Joaquin Phoenix eigentlich überhaupt nicht so gefragt werden will. Also manchmal wird er auch ganz ernst. Jimmy Kimmel will immer lustig sein. Und dann gab es für mich so einen Schockmoment, denn auch für Joaquin Phoenix, und man sieht ihm das richtig an im Gesicht, denn Todd Phillips hat den Machern der Sendung einen Clip mit Outtakes geschickt. Also diese Sachen, die dann nicht verwendet werden für den Film nachher, die misslungen sind und die aber sehr tiefe Einblicke in die Arbeitsweise von Joaquin Phoenix gewähren. Und Jimmy Kimmel hatte für die Show diesen Clip. Und ich war sprachlos, ehrlich gesagt, weil das ein unglaublicher Vertrauensbruch ist, also des Regisseurs an seinem Hauptdarsteller. Und auch Joaquin Phoenix war richtig geschockt. So, und jetzt hören wir uns mal die entscheidende Stelle an.
It seemed grueling in some ways. So Joker's laughing a lot and not in a fun way. More like in a Robert De Niro in Cape Fear kind of way. And it just seemed unpleasant to do. Was that the case?
No.
No. You had fun making the movie.
Yeah.
You did.
I did. Yeah. Well, it was a light set, you know. And Todd.
Todd Phillips really is the director.
And he's really funny. And yeah, I feel almost guilty, but we had a really good time.
It's interesting that you say that, because Todd sent me an outtake reel, and we cut it down a bit. But well, let's take a look at that and tell us what was happening here.
No, just, you know, like the constant whispering, just shut the up, dude. I'm trying to, like, find something real. Sorry, it's only such a it's not a big deal. It's not a big deal. Yeah, it kind of is. And I know you started the share thing, Larry. Yeah, it's funny making fun of me. Like, I'm a diva. It's not even an insult. Cher, really? She's a singer, actor, dancer, fashion icon. How is that an insult? I can't do this, man.
Now, what happened there? Who's Larry?
Yeah, Larry is the cinematographer. This is so embarrassing.
And did he call you Cher?
Yeah, look, sometimes... Sometimes movies get intense because you're a lot of people in a small space and you're trying to find something, and so it can feel intense. But that was supposed to be private. I'm a little embarrassed. I'm sorry about that.
Yeah, yeah.
Sorry, you guys had to see that.
I blame Larry.
I blame Larry too. No, I don't. It's not Larry's fault.
It's
no
totally Larry's fault.
No,
and it's Cher's fault in a way, too, you know? Cher does have some of the burden to take for this.
Sure.
Well,
let me think about this a bit more.
Okay, you do that.
My publicist will issue a formal statement tomorrow.
Okay, all right. That's a good idea.
Can we move on?
Yes, we can.
Is there something else to talk about?
It's over now, so if you want to go call Larry, we can can do it.
Well, I should probably publicly apologize to Larry.
Yeah, probably should. Yeah.
Larry, the thing is, though, he I am sorry, but he did whisper, like, constantly while we're trying to work, and sometimes it's really hard to find, like, the emotion that you're after, so... It was wrong of me, I'm sorry, but he shouldn't have done it.
I agree.
I'll be honest, you know?
Es war wirklich unglaublich. Früher wäre Joaquin Phoenix garantiert aufgestanden und gegangen. Aber ich bin mir sicher, das gab noch Ärger. Und trotzdem kann man hier sehen, eben sehr gut, wie er arbeitet. Also er sitzt da vor der Kamera als Joker an einem Tisch, versucht da was in ein Buch zu schreiben. Und eben, wie er sagt, so einen wahren Moment einzufangen, und fühlte sich dann von Kameramann Lawrence Shears, genannt Larry, gestört, der wohl immer geflüstert hat im Hintergrund. Und er hat dann die Szene einfach abgebrochen und ist gegangen. Es gibt ganz wenige Schauspieler, die noch so arbeiten wie Joaquin Phoenix heute, so in dieser etwas glatt gebügelten Zeit. Und einer von denen ist wahrscheinlich auch noch Christian Bale. Da ist ja auch noch so ein legendärer Ausbruch von ihm auf YouTube, glaube ich. zu hören, nicht zu sehen, sondern nur als Soundfile. Da ist er auch komplett durchgedreht, weil er sich irgendwie gestört fühlte. Und ich habe zufällig Christian Bale eben, der gerade einen neuen Film gemacht hat, Le Mans 66 mit Regisseur James Mangold. Da habe ich am Wochenende Interviews gemacht. Und James Mangold ist der Mann, ich hole jetzt sehr weit aus, aber jetzt schließt sich der Kreis wieder. Wenn ihr jetzt gerade denkt, so, wo will er denn jetzt überhaupt drauf hinaus? Also James Mangold hat mit Joaquin Phoenix nämlich gearbeitet und Reese Witherspoon an Walk the Line, dem Film über Johnny Cash, der Joaquin Phoenix eine Oscar-Nominierung, seine zweite, eingebracht hat. Und der hat mir erzählt, was für eine Art von Schauspieler Joaquin Phoenix ist.
Yes, every actor I've ever worked with has different cooking time, I call it. They're different kind of, just, they're different. You know, when a long time ago when I made Walk the Line, I thought Reese and Joaquin were so good together in part because of a similar thing, yeah, you know. Yeah. Reese is like a machine. She's like a show business machine. She knows how to deliver the lines. She's been doing this forever. If she's having a bad day or a good day, she shows up knowing her lines, ready to work. Walk, obviously, is a whole other bag of like a pig pen, of a mess, of passion, and kind of if he doesn't feel it, he'll just freeze in the middle of the take, you know. So it's a completely different energy. But the fact that you have a scene sometimes with two actors like that, where this one's never the same twice, and this one is like an absolute drama machine, means that the one who's the drama machine never knows if the plane is going to land, and so she wakes up in a way you haven't seen her wake up before, yeah. Because she's got to be alert in a way she isn't usually, because she's working with a live animal, and in Joaquin's case, the scene actually comes to a completion because there's someone steering the plane something toward the runway, so the those kind of energies are really interesting.
Ist interessant, ne? Also er sagt zum Beispiel, jeder Schauspieler hat eine unterschiedliche Garzeit. So sehen Regisseure das. Das ist einfach nur so Material für sie, ne? Dass man genügend manipulieren muss, um die guten Resultate zu kriegen. Und damals war es eben so, dass Reese Witherspoon eben diese total disziplinierte Dramamaschine ist, die immer pünktlich ist, egal wie es ihr geht. Und die musste dann plötzlich mit diesem, wie er sagt, Tier, diesem wilden Tier, Joaquin Phoenix zusammenspielen, was für sie sehr irritierend und verunsichernd war. Aber genau diese Dynamik brauchen dann Regisseure, um diese Resultate dann vor der Kamera zu sehen. Ne? Also Reese Witherspoon war auch verunsichert und dann sieht man das nachher in ihrem Spiel. Also Regisseure sind eben sehr manipulativ, manche mehr, manche weniger und viele arbeiten auch damit, also die Schauspieler zu verunsichern, um eben das am Ende zu bekommen, was sie wirklich wollen. Und den Part von Reese Witherspoon hatte jetzt beim Joker offenbar tatsächlich Robert De Niro, der einen Showmaster spielt. Und eine legendäre Anekdote bereits, also Robert De Niro wollte mit Joaquin Phoenix eine Leseprobe machen. Macht man normalerweise auch so, ist üblich, dass man einmal gemeinsam den Text vorher durchgeht und schon mal so mit verteilten Rollen eben durchgeht, um zu wissen, worauf man sich einlässt. Und Joaquin Phoenix hat sich geweigert, also der wollte das nicht machen. Tagelang, Robert De Niro hat darauf bestanden, irgendwann hatten sie Joaquin Phoenix weich geklopft und er hat es dann gemacht und hat sich dann prompt am nächsten Tag krank schreiben lassen. Ja, so funktioniert das. Ich habe Joaquin Phoenix im Laufe der Jahre immer wieder interviewt und habe ihn ganz unterschiedlich erlebt. Also es hing immer sehr von seiner Tagesform ab. Man kann auch sagen, dass er früher so ein bisschen extremer war. Heute ist er so ein bisschen milder geworden. Also ich hatte zum Beispiel eine ganz schlimme Begegnung mit ihm in New York damals. Da sollte ich ein Interview für Science machen. Bin extra nach New York geflogen und Joaquin Phoenix sagte sogar, er kommt gerade aus dem Bett, er hat gerade geschlafen, hat überhaupt keine Lust, hat keine Lust auf Interviews, überhaupt keine Lust über den Film zu sprechen. Es war wirklich total grottoid und ich bin dann ohne Material eigentlich wieder nach Hause gefahren. Dann erinnere ich mich auch noch an Venedig 2012, wo er mit The Master im Wettbewerb vertreten war. Das war sein Comeback nach der Fake-Doku I'm Still Here. Und da fragte ihn ein Kollege aus Israel, wie das Leben nach der Rap-Karriere ist. Also vielleicht auch nicht so gleich sollte so eine Auflockerungsfrage sein. Aber Joaquin Phoenix hatte die, glaube ich, auch nicht so richtig verstanden und war dann richtig aggressiv und wäre beinahe wieder gegangen. Hören wir uns jetzt mal an.
So, how is life after the rap period?
How was what?
Life after the rap period.
It was pretty great. I went into this movie.
you know? So, perfect. Are you actually being serious, or is this your attempt at a joke? I always have a hard time when I do European press, because I'm not sure whether we're joking. I don't know if you get my humor. Is this a joke or what?
No, it sounds like a joke.
Sometimes there's a great level of intelligence in the room, and other times it feels like it's dribbling. Yes.
What did he say? Because the joke was wrong.
I didn't joke. Oh, okay. I said, how is life after the rap period?
The rap period.
The rap period.
Okay.
Yeah. Ja, es war so ein Interview-Thriller. Ich habe wirklich zwischendurch immer wieder versucht, ihn zu beruhigen, damit er sich irgendwie so ein bisschen entspannt. Aber er kann auch ganz anders. Ich hatte auch sehr nette Begegnungen mit ihm. Und legendär war ein Interview, das schon sehr lange zurückliegt in Hamburg. Im Hyatt Hotel 2001 muss das gewesen sein. Der Film hieß Buffalo Soldiers oder in Deutschland dann, glaube ich, Army Go Home. Und da hat er sich wirklich wie noch nie ganz entspannt geöffnet. Und das war ein ganz tolles Interview. Also da hat er auch so über seine Zweifel gesprochen. Und auch sehr nett war unser letztes Gespräch zu Maria Magdalena in London. Und ein bisschen Klatsch muss sein, da hatte er sich ja bei den Dreharbeiten gerade in seine neue Freundin Rooney Mara verliebt, mit der er ja immer noch zusammen ist. Und vielleicht war er auch deswegen besonders gut drauf.
How are you? You are everywhere. Because we were just in Berlin at the Berlin
Hall. Oh, yeah? Fuck, I'm so sorry. I'm sick of me. I'm sure you must be as well.
Nobody's sick of you.
Not yet.
Oh, stop. Yeah, I know. It just kind of like the first 3 days when you arrive somehow, you know, like when you're jet lagged, but you like push through somehow, you don't think about it. Then today was like the first day where it like hit me. This was like, oh man, I'm tired. I've just been talking a lot. Anyways, so let me ask you a question though. But is it fun? Is it like, is it so exciting to see the films and to hear about it that it makes like the traveling and going from like festival to press thing exciting? Or do you go like,
you know what? The circumstances become more and more dreadful in a way, you know, like they pay you less and less.
Yeah, that
but,
makes that
but
very
the center of it, you know, meeting you, doing interviews and watching the movies, this is still the same for me, and I still love it. You know, as soon as the lights go out and, you know, I'm like a child again.
It's like
I'm
an intern.
We watch the movie for free, so.
Sorry?
We watch the movie for free, so at least it's something.
Yeah. Right. Yeah, I mean, sometimes you'd be like, I'd pay you not to have to watch this movie. That can happen also.
Ja, kaum wiederzuerkennen. Ein richtig charmanter, netter Joaquin Phoenix, der in diesem Film dann natürlich auch Jesus Christus gespielt hat. Vielleicht war er auch deswegen so friedlich. Und er hat gefragt, ob der Job noch Spaß macht. Und er wollte so ein bisschen Konversation machen. Und ich habe gesagt, ja, also der Kern des Jobs macht immer noch Spaß. Also Filme sehen und Interviews machen. Ist ja auch wirklich so, nur die Begleitumstände werden immer nervtötender, also diese ganzen Tausenden von Agenten, die mittlerweile daran beteiligt sind und die alles kontrollieren wollen, das wird nicht besser. Und ich wollte von ihm wissen, warum er immer wieder so lange Auszeiten nimmt, was er macht, wenn er nicht vor der Kamera steht und ob er jetzt, weil er gerade so viel arbeitet, wieder mehr Spaß an der Schauspielerei hat.
Also, you took a break 2 times from acting, but now you are working really a lot, you know, so what changed? Do you enjoy the acting more than you did before?
Well, I've been really super fortunate the last few years. I've worked with some amazing filmmakers, and that's always inspiring. But, you know, I didn't work for 2 years before I worked on Lynn's movie. So it had been 2 years. Mostly when I work or don't work, it's because there aren't projects that I want to work on. Mm-hmm. So, and there are times also where I just say, I don't want to read anything, and I'm just going to take 6 months. And, you know, and that's what happened. I'd taken a year off. I just knew that I wasn't going to work for a year. And then I was like, okay, I'm ready to work. And then there was there was nothing that I wanted to do for a year. And then just by chance, I mean, it was really strange because it just went from nothing to these 4 movies that I couldn't say no to.
And it just happened that way. I'd never done that much, but I think working with the filmmakers and the other actors was so inspiring and exciting to me that it fueled me, I guess, in a way.
What is important for you when you're not working? And
how do you feel
about acting sometimes when you're not working?
I think about acting all the time. Yeah, I mean, it's like constant. I mean, I'm constantly inventing scenes and playing them in my house. It's just all, you know. I'm sure you do the same thing. I'm sure you're at lunch and you think about a writing and a sentence or an idea. I mean, right? It's like, it's always in you. Mm-hmm. Sorry?
Always in the shower.
Mm-hmm. In the shower? Yeah.
The shower's a good place. That's true.
But it's amazing, right? Mm-hmm. It's like, and sometimes people, you know, you're sitting and like somebody's trying to talk to you and it's really hard to go like, oh, sorry, I was inventing a scenario that I was working on, right? But it does. It happens. So I do think about it all the time. And when I'm not thinking about it, I'm just doing other stuff.
Joaquin Phoenix, ein Instinktschauspieler, überhaupt nicht intellektuell. Und er wählt die Projekte auch nach Sympathie für die Regisseure aus. Und er denkt immer ans Schauspielen, sagt er, auch wenn er gerade nicht spielt. In den USA ist der Joker ziemlich spektakulär gestartet, also nicht nur ziemlich, sondern sehr spektakulär. Bester Oktoberstart aller Zeiten und auch in anderen Territorien. Komischerweise fällt mir jetzt gerade auf, dass der Film schon überall gestartet ist, nur in Deutschland, eine Woche später. Ich weiß auch nicht, was da los ist. Warum können wir den nicht so gleichzeitig mit allen anderen sehen? Aber ist ja manchmal so. Korea hat ja auch alle Rekorde gebrochen, in China glaube ich auch, also er hat sehr viele Vorschusslorbeeren, die in diesem Fall sich auch an der Kinokasse auszahlen. Es gab aber auch viel Kritik und Diskussionen. Es gab Kritik an der Gewalt in diesem Film, was ich eigentlich überhaupt nicht verstehen konnte, weil die Gewalt anteilig relativ moderat ist im Vergleich zu anderen Filmen dieser Art. Es ist, wie gesagt, mehr so ein Psychodrama geworden. Aber die Botschaft ist schon, mach kaputt, was dich kaputt macht. Also so im weitesten Sinne, tötet die Reichen und die fiesen Unterdrücker. Also wenn dich jemand unterdrückt, ist es auch gerechtfertigt, ihnen irgendwie Gewalt anzutun. Sie haben es irgendwie verdient und da sagt man dann so, ja, das ist so real auch, dass man vielleicht, dass es dann Nachahmer gibt. Und zum Filmstart in den USA gab es dann sehr viel Polizeipräsenz, auch in den Kinos direkt. Und man hatte da natürlich auch noch das schreckliche Attentat im Zusammenhang von The Dark Knight Rises im Hinterkopf, wo ein Amokschütze bei einer Mitternachtspremiere in Aurora in Colorado, ist das glaube ich, 12 Menschen erschossen hat. Ne? Also da wird man natürlich dann sofort hellhörig und denkt so, ja, das könnte sich eventuell nochmal wiederholen. Lieber ein bisschen mehr Polizei. Es gab Berichte, dass ganze Familien US-Kinos verlassen haben, also rausmarschiert sind, weil sie sich unwohl gefühlt haben. Und ich glaube tatsächlich, was Joaquin Phoenix da macht, überfordert manche Zuschauer. Das ist faszinierend und gleichzeitig eben, wie gesagt, unbedingt extrem verstörend. Und ich habe schon in Venedig gesagt, je nach Tagesform fühlt sich das gut oder auch ein bisschen schlecht an. Es ist ganz normal brutal, was die physische Gewalt angeht. Es gibt 2 Schusswechsel, 2 Schlägereien, einen Scherenmord, wenn ich richtig gezählt habe. Das Unerträgliche ist eher so Joaquin Phoenix Performance. Man sieht hier einem Kranken, gewissermaßen einem kranken Menschen bei der Arbeit zu und ist dabei sehr nah dran. Und das mag für Menschen, denen das Thema unheimlich ist, vielleicht auch psychische Krankheiten, etwas zu viel sein. Also vielleicht, ich stelle es mir auch so vor, für so einen Durchschnitts-US-Bürger, der seinen Sohn in die Therapie schickt, weil er schwul ist, so ungefähr, für den ist der Film einfach nichts. In den USA ist der Film R-rated, also frei ab 17 Jahren und bei uns ist er frei ab 16 Jahren. Verstehe ich auch nicht so ganz, aber nun gut, da habe ich schon Filme gesehen, von denen ich gesagt habe, so der muss ab 16 sein und der war dann irgendwie frei ab 12, aber wie auch immer, man steckt da nicht drin. Gibt es eine Neuauflage des Duells Batman gegen Joker? Das ist ja auch so eine Frage, die sich viele stellen. Robert Pattinson ist ja der neue Batman. Ich versuche das immer noch zu verdrängen, weil ich finde, das ist nicht so die ideale Wahl. Aber ich lasse mich auch überraschen. Ich gebe ihm eine Chance. Robert Pattinson sagt selber, er kann sich die Zusage nicht erklären für diese Rolle. Das ist natürlich auch so charmantes Understatement. Robert Pattinson, der erfolgreiche Ex-Vampir, der schöne Edward aus Twilight, Sein Film The Batman befindet sich gerade in der Pre-Production, wird also gerade vorbereitet, soll 2021 starten. Regie Matt Reeves, der auch Planet der Affen oder Cloverfield gemacht hat. Und über den Inhalt und weitere Besetzungen gibt es bisher nur Gerüchte. Und eben unter anderem auch das Gerücht, dass Batman wieder auf den Joker trifft. Aber alles noch unbestätigt. Wer ist nun besser? Joaquin Phoenix, Heath Ledger oder vielleicht ist Jack Nicholson der Beste aller Zeiten? Also für mich ist es schon so eine Art Fernduell zwischen Heath Ledger und Joaquin Phoenix, weil die eben die Rolle ganz ähnlich dann aber auch wieder ganz anders entwickelt haben, aber das geht schon so in dieselbe Richtung. Und ich bin mir ehrlich gesagt immer noch nicht ganz sicher. Also ich habe mir Heath Ledger extra noch einmal angesehen, ich habe mir noch mal The Dark Knight Rises angesehen und der hat da etwas gespielt, was er eigentlich gar nicht war. Also das war die Leistung. Also dieser introvertierte Heath Ledger, der eine total extrovertierte Rolle gespielt hat, der hat uns mit seiner Rolle überrascht. Also der hat mit dem Thema jongliert. Und bei Phoenix funktioniert das eher so nach dem Prinzip, ein Schauspieler am Rande des Wahnsinns spielt einen Wahnsinnigen. Hatte ich eigentlich auch so erwartet. Trotzdem eine grandiose Leistung, weil ich dachte, der geht nicht so weit. Also es war trotzdem ganz außergewöhnlich. Ja, vielleicht sollte man diese beiden Performances auch gar nicht vergleichen. Phoenix bringt ja auch diesen ganzen persönlichen Ballast mit, das hat man natürlich auch immer im Hinterkopf, ne? Schwere Kindheit, Eltern in einer Sekte, also er dann auch in der Sekte, seine Eltern haben ihn angeblich auch zum Betteln auf die Straße geschickt. Bruder River Phoenix stirbt praktisch in seinen Armen an einer Überdosis, das hat man alles so im Hinterkopf. Und trotzdem, ich muss mich jetzt entscheiden, ne? Und deswegen kommt hier jetzt die Top 3 der besten Joker aller Zeiten und natürlich geht es los mit Top 3, mit Platz 3 und auf der 3 ist für mich der Mann mit diesem sympathischen Joker-Lachen. Jack Nicholson, der diese Rolle eher klassisch angelegt hat, also sehr nah an den Comicbüchern auch. Und Platz 2 in meiner Rangliste der besten Joker aller Zeiten ist dieser Mann hier mit diesem Lachen. Ja, Joaquin Phoenix. Denn meine Nummer 1 bleibt nach wie vor dieser Joker hier. Heath Ledger. Für mich immer noch unerreicht. Aber das mögen andere anders sehen. Und wie gesagt, wenn ihr auch eine andere Rangliste habt, ne, schickt sie mir gerne über radiohamburg.de. Ich bin gespannt, wie ihr das seht. Fehlt jetzt natürlich noch eine Note für den Film. Der Film bekommt trotz kleiner Schwächen eine glatte 1. Es ist ein Ausnahmefilm, es ist ein besonderes Kinoerlebnis. Man wirft dem Film ja jetzt auch noch alles Mögliche vor im Nachhinein. Also ich bin ganz erstaunt, was da jetzt plötzlich noch kommt, weil er erst nur so tolle Kritiken hatte. Also Küchenpsychologie, also der Film macht sich das zu einfach. Schwere Kindheit, Superschurke wird dann daraus zum Beispiel. Oder völlig absurd im Soundtrack, obwohl so absurd ist es vielleicht nicht, aber mir ist es gar nicht aufgefallen. Im Soundtrack ist ein Song von Gary Glitter zu hören, der wegen Pädophilie verurteilt worden ist. Auch das regt die Leute plötzlich auf. Aber ich bin mir hundertprozentig sicher, kein Mensch wird aus diesem Film rausgehen und sagen am Ende, also man wird sagen, hat mir besser gefallen, hat mir schlechter gefallen, ich bin begeistert, es hat mich abgestoßen. Aber man wird nicht sagen, mein Gott, das Geld für diese Kinokarte war völlig falsch investiert, weil man auf jeden Fall einen intensiven Kinoabend hatte. Gibt es eine Alternative in dieser Woche zum Joker? Eindeutig nicht. Ich weiß nur, dass viele Teenager und auch viele jüngere Menschen, die ich so kenne in meinem Umkreis, sich sehr auf diesen Film freuen, dem Horizont so nah. Die Verfilmung des gleichnamigen Bestsellers von Jessica Koch. Große Gefühle mit Jannik Schümann und Luna Wedler in den Hauptrollen. Das ist so eine Edelschnulze, die angeblich auch noch auf einer wahren Begebenheit beruht. Bekommt von mir eine 3. So, und was läuft bei den Streamern? Das sind die eigentlichen Alternativen in dieser Woche, finde ich. Auf Netflix startet der Breaking Bad Film endlich. El Camino, darüber haben wir in der vergangenen Woche bereits ausführlich gesprochen. Mit Aaron Paul, aber ohne Bryan Cranston, was ich sehr schade finde. Gut, es baut ja auf der Serie auf und es schließt an die letzte Staffel der Serie an, deswegen konnte, ohne jetzt zu viel verraten, Bryan Cranston ja nicht mehr dabei sein, aber ich finde, man hätte da irgendwie einen Weg finden müssen, ihn doch wieder einzubauen. Und dringend empfehle ich noch einmal die zweite Staffel von Succession, oder beziehungsweise, weil viele die erste Staffel ja gar nicht gesehen haben, läuft bei Sky Succession die Geschichte um einen Medien-Tycoon und seine Familie. Sehr unterhaltsam und bitterböse, muss man sich unbedingt angucken, fand ich sehr gut. Worüber ich mich sehr gefreut habe in dieser Woche, sind zwei neue Trailer, die endlich im Netz stehen, funkelnagelneu. Und zwar gibt es jetzt endlich den Trailer zur dritten Staffel von Babylon Berlin.
Du willst das Unbekannte kennenlernen, das Unbekannte in dir, das du nicht begreifen kannst und vor dem du dich fürchtest.
Sie haben mir persönlich versprochen, dass Sie die Leute finden, die hinter dieser Tat stehen.
Sie können sich auf mich verlassen.
Willkommen zu Hause.
Die Zeichen der Zeit zu erkennen, das ist eine Tugend der Starken.
Wir sind uns lang verloren gegangen. Wir sind uns fern geworden im Herzen.
Als ich diesen Trailer gesehen habe, wollte ich sofort weitersehen. Es sieht noch düsterer aus als Staffel 1 und 2. Es sind lauter spannende Details drin, von denen ich sofort wissen wollte, was haben die zu bedeuten. Es geht zurück in das Jahr 1929 und Produzenten waren wieder so viele unterschiedliche Produzenten, die man nie gemeinsam an einer Produktion vermutet hätte. Also es sind beteiligt X-Filme, Creative Pool, die ARD, Degeto für das erste, Sky, WDR und Betafilm. Und gemeinsam haben sie hoffentlich wieder was ganz Besonderes geschaffen. Regie haben wieder geführt und am Drehbuch geschrieben Tom Tykwer, Henk Handlöken und Achim von Borries. Es werden 12 Episoden sein. Das finde ich auch schon mal sehr gut, weil 10 sind einfach zu wenig. Ne? Und nur der Starttermin, das ist noch spannend. Der steht noch nicht so richtig fest. Im Winter soll es losgehen, heißt es. Also wahrscheinlich muss man da kalendarischen Winteranfang abwarten auf Sky. Und im Herbst 2020 läuft das Ganze dann erst im ersten Programm. Diesen Deal verstehe ich nach wie vor nicht, warum das Erste sich darauf eingelassen hat, aber nun gut, die haben da einen Vertrag unterschrieben und den müssen sie ja jetzt auch erfüllen. Die dritte Staffel der Serie ist bereits in über 100 Länder weiterverkauft, unter anderem in die USA, Kanada, Australien, Großbritannien, Frankreich, Italien, Spanien und Russland. Aber auch in China kann man das sehen und sogar die Afrikaner haben die Serie gekauft auf der größten afrikanischen Pay-TV-Plattform Mnet. Wird Babylon Berlin auch zu sehen sein. Also hat irrsinnig viele Fans in aller Welt. Und die dritte Staffel beruht auf dem Volker Kutscher-Roman Der stumme Tod, dem zweiten Fall der in der Bestsellerreihe um Kommissar Gerion Rath. In den Hauptrollen sehen wir natürlich wieder Volker Bruch als Gerion Rath und sehr gerne natürlich auch Lisa Fries als Charlotte Ritter, neben vielen anderen. So, und der zweite Trailer, von dem ich so begeistert war diese Woche, weil ich schon so, und ihr werdet es wissen, wenn ihr den Podcast öfter hört, so sehr auf diese Serie warte, ist der neue Trailer zur 6. Staffel von Vikings, steht seit gestern im Netz.
I know your reputation.
All hail King Björn!
And how many battles you have won.
All hail King Björn!
But still, you have no idea what you are now facing.
People of Kattegat,
I am but your humble servant.
You are a great man, but even great men make mistakes.
Es gibt keine Serie, auf die ich mich so sehr freue, weil Vikings nach wie vor zu meinen absoluten Lieblingsserien gehört. Vielleicht ist es sogar meine Lieblingsserie aller Zeiten. Und in diesem Fall gibt es auch einen Starttermin. Am 4. Dezember geht es los in den USA bei History Channel und einen Tag später dann in Deutschland auf Amazon Prime. Showrunner wieder Michael Hirst natürlich, leider die letzte Staffel, aber es sind immerhin wieder 20 Episoden, die in zwei Schwüngen dann ausgestrahlt werden und der Trailer sieht einfach grandios aus. Ich kann es kaum abwarten. Also 5. Dezember in Deutschland. Eigentlich kann ich so sehr kaum abwarten, dass ich am 4. Dezember am liebsten in den USA wäre, so, um das zu sehen. Wie jede Woche möchte ich euch natürlich auch noch was schenken. Und wir sind jetzt nämlich schon wieder am Ende von Weggesuchtet und dem Joker-Spezial. Und damit ihr euch das alles selber ansehen könnt, worüber ich hier eben ausführlichst gesprochen habe, habe ich Tickets für euch. Für Joker, also ihr kennt das ja schon, kriegt ihr über radiohamburg.de, da verschenke ich sie. Und das sind Tickets, ich erkläre das auch nochmal, die nicht für ein bestimmtes Kino gültig sind, sondern die überall da einsetzbar sind, wo dieser Film läuft. In Hamburg ist das zum Beispiel das Cinemax Kino oder die Astor Film Lounge, sehr zu empfehlen, oder das UCI wahrscheinlich. Und auch das Savoy, denke ich, wo der Film dann im Original läuft. Das lohnt sich auch, Joaquin Phoenix im Original zu sehen. Ich habe aber auch schon festgestellt, ich hatte schon die Befürchtung, die deutsche Version ist bestimmt ganz ordentlich geworden. Also ich habe bisher nur die englische gesehen, der Trailer sieht gut aus. Und ich dachte aber, mit dem Lachen, ne? Also dieses Lachen hier. Das Lachen ist ja so wichtig und ich dachte, dass da vielleicht ein Synchronsprecher versucht, dieses Lachen nachzumachen. Aber soweit ich das im Trailer sehen konnte, haben sie das Originallachen von Joaquin Phoenix im Film drin gelassen. So. Was ich auch nochmal sagen wollte ist, ihr habt das ja auch schon feststellen können, wenn ihr Anregungen habt oder irgendwas wissen wollt oder Tipps oder Themen, über die ich unbedingt sprechen soll, schreibt mir oder meldet euch per Voice Message über radiohamburg.de. Ich versuche das zu berücksichtigen und jetzt bleibt mir nichts anderes mehr übrig. Und die Jahreszeit ist ja auch langsam wieder richtig Kino- und Serienjahreszeit, um als euch viel Spaß zu wünschen bei den bewegten Bildern, bei eurem Trip in andere Welten und andere Dimensionen. Und wir hören uns wieder kommende Woche. Ich freue mich, wenn ihr wieder dabei seid. Bis dahin macht's gut, passt auf euch auf, habt einen schönen Herbst. Und bis bald.